for Vanuatu and for many climate vulnerable states. This is ultimately about survival. But it is also about something wider, whether multilateralism can still respond to reality with unity.
Das war Ralph Ritchinvanu, der Klimaminister des Inselstaats Vanuatu, über die historische Klimaresolution, die die Vereinten Nationen in der vergangenen Woche beschlossen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo Verena.
Hallo, ihr hört die Folge vom 29. Mai 2026. Ja, und das sind heute unsere drei Themen. Zuerst sprechen wir über die Hitzerekorde, die Europa, aber auch andere Regionen der Welt gerade erlebt haben bzw. erleben und über eine neue Prognose, wie es mit den globalen Temperaturen in den nächsten 5 Jahren weitergehen wird. Und das kann ich schon mal sagen, es sind weitere Höchstwerte zu erwarten. Dann beschäftigen wir uns mit der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft, die vermutlich die klimaschädlichste WM aller Zeiten wird. Und zum Schluss holen wir noch ein Thema von letzter Woche nach, nämlich die wirklich wichtige Resolution zur weltweiten Klimaverantwortung, die von den Vereinten Nationen mit großer Mehrheit beschlossen wurde.
Zuerst sprechen wir über die frühsommerliche Hitzewelle, die es gerade in weiten Teilen Westeuropas gab bzw. gibt, mit wirklich ungewöhnlich hohen Temperaturen für Ende Mai. Also für eine Zeit, wo der Sommer eigentlich noch gar nicht so richtig angefangen hat. Und diese Hitzewelle ist laut dem Deutschen Wetterdienst die Folge einer sogenannten blockierenden Wetterlage, wo sich ein Hochdruckgebiet für eine längere Zeit festsetzt und dadurch ein sogenannter Hitzedom entsteht. Und das ist etwas, was mit dem Klimawandel vermehrt vorkommt.
Ja, wir sitzen ja in Berlin und da war es am Dienstag, also am Tag nach dem Pfingstwochenende, 31 Grad heiß. Also das fand ich schon ziemlich viel und auch ziemlich anstrengend. Aber das ist sogar noch relativ wenig gewesen im Vergleich zu anderen Orten, die mehr im Süden und mehr im Westen liegen. In Regensburg, in Bayern wurden zum Beispiel 34 Grad gemessen, im Saarland und in Baden-Württemberg ist es in einigen Orten 33 Grad heiß gewesen.
Ja, insgesamt liegt Deutschland am Rand von diesem Hitzedom, hat also gewissermaßen nochmal Glück gehabt und die Temperaturen gehen ja hier auch wieder zurück. Und anders ist es aber in Frankreich und in Spanien und Norditalien, die liegen direkt unter dem Hitzedom. Und die Hitzewelle ist da auch noch nicht vorbei. Gestern gab es zum Beispiel die Meldung, dass ein Tennisspieler bei den French Open in Paris nach dem Match, das er gewonnen hat, zusammengebrochen ist bei Temperaturen von über 30 Grad.
Ja, also dass der Klimawandel für den Sport und für SportlerInnen mehr und mehr zum Problem wird, darüber reden wir ja gleich bei unserem zweiten Thema. Aber jetzt erstmal weiter mit der Hitze. In Frankreich war bereits der Pfingstmontag der heißeste Tag im Monat Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Und danach sind die Temperaturen noch weiter gestiegen und lagen so um 36 Grad bzw. 10 Grad höher als sonst üblich in dieser Jahreszeit. Im Südwesten Spaniens wurden 38 Grad gemessen und ja, ganz besonders ungewöhnlich, auch der Süden Großbritanniens war betroffen. In London war es am Montag 34,8 Grad heiß und am Dienstag sogar 35,1 Grad. Und das ist ein neuer Rekordwert, oder eigentlich müsste man ja sagen Negativrekordwert, und so 2 Grad heißer als die bisherigen Höchstwerte von 1922 und 1944, also schon sehr, sehr, sehr lange her.
Ja, das Forschungsteam von World Weather Attribution schätzt, dass diese Hitzewelle von England und Wales mehr als 250 zusätzliche Todesfälle verursacht haben könnte. Das wird später sicherlich noch genauer ausgewertet, aber klar ist jetzt schon, dass in England und Frankreich ungefähr ein Dutzend Personen entweder ertrunken sind, weil sie überhitzt ins kalte Wasser gesprungen sind, was für den Kreislauf ja wirklich schwierig ist. Da muss man unbedingt aufpassen. Ja, oder dass sie bei Sportereignissen kollabiert sind.
Wir haben ja schon gesagt, betroffen ist nicht nur Westeuropa, sondern auch andere Regionen der Welt, zum Beispiel Indien. Auch dort gibt es gerade eine Hitzewelle mit Temperaturen, die teilweise über 45 Grad oder sogar über 48 Grad liegen. Das kann man sich hierzulande ja kaum vorstellen. Und es gibt Berichte, dass mehr als 100 Menschen durch diese extreme Hitze gestorben sind, etwa durch Sonnenstich bzw. Hitzeschlag.
Ja, auf solche Wetterextreme werden wir uns noch besser vorbereiten müssen, weil sie auch weiterhin und mit großer Sicherheit auch verstärkt vorkommen werden. Das zeigt ein neuer Bericht, den die Weltwetterorganisation WMO gestern, also am Donnerstag, vorgelegt hat. Und dieser Bericht enthält eine Prognose, wie sich die globalen Temperaturen in den nächsten 5 Jahren, also bis 2030, voraussichtlich entwickeln werden. Ja, wie lautet denn da die Prognose?
Die Prognose lautet, es ist so gut wie sicher, dass bis 2030 ein neues Hitzerekordjahr eintreten wird mit neuen Höchstwerten. Bislang ist ja das Jahr 2024 das heißeste Jahr gewesen, in dem die höchsten globalen Temperaturen gemessen wurden. Und diese Höchstwerte von 2024, das sagt die Prognose, die werden in den nächsten 5 Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit überschritten. Und zwar, um auch mal die Zahl zu nennen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 86%. Das ist ziemlich viel.
Mhm. Ja, und nicht nur das, vermutlich wird die gesamte 5-Jahres-Periode von 2026 bis 2030 globale Temperaturen von über 1,5 Grad bringen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, liegt aber immerhin noch bei 75%.
Das ist in einem der Jahre bis 2030 zu einer Erwärmung von 2 Grad oder sogar noch mehr kommt. Das allerdings schließen die Forschenden praktisch aus. Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer als 1%.
Ja, und was ist jetzt mit dem 1,5-Grad-Limit des Pariser Abkommens? Ist das denn jetzt endgültig perdu, wenn die nächsten 5 Jahre alle mehr als 1,5 Grad Erwärmung bringen sollten, so wie es die Prognose erwartet?
Ja, also so wie das Pariser Klimaabkommen formuliert ist, heißt die Antwort nein. Das 1,5-Grad-Limit ist dann immer noch nicht gescheitert, denn entscheidend ist der langfristige Durchschnitt über eine Periode von 20 Jahren, Long-Term Average over 20 Years. Und da ist also noch ein bisschen Spielraum, aber dieser Spielraum wird natürlich immer kleiner beziehungsweise immer theoretischer.
Apropos Spielraum, wir gehen zum nächsten Thema. Wir sprechen über die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, nämlich in knapp 2 Wochen. Dann startet die wahrscheinlich klimaschädlichste Fußball-WM aller Zeiten und vermutlich eines der größten Emissionsereignisse, die der Sport je gesehen hat.
Stimmt. Das liegt vor allem daran, dass die WM diesmal deutlich größer ist. Das Turnier wird gemeinsam in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen und erstmals nehmen 48 Teams teil statt 32. Damit steigt die Gesamtzahl der Spiele von 64 auf 104, 40 mehr einfach. Deshalb gibt's mehr Spiele, mehr Reisen und natürlich deutlich mehr Emissionen.
Ja, ein einziges WM-Spiel verursacht zwischen 44.000 und 72.000 Tonnen CO2. Das entspricht so ungefähr dem jährlichen Ausstoß von 30.000 bis 50.000 Autos in Großbritannien. Ausgerechnet hat das die britische Organisation Scientists for Global Responsibility. Und deren Angaben zufolge soll die WM über 9 Millionen Tonnen CO2 verursachen. Also mehr als doppelt so viel wie die letzte WM in Katar, die bei rund 3,8 Millionen Tonnen CO2 lag.
Ja, das ist ja wirklich deutlich mehr als doppelt so viel. Und es ist so viel CO2, wie manche Länder innerhalb eines Jahres ausstoßen. Zum Beispiel die fast 7 Millionen Einwohner von Paraguay. Die verursachen zusammen jedes Jahr um die 8 Millionen Tonnen CO2 und damit also weniger als die 39 Tage dauernde Fußball-WM. Ja, und eigentlich hat sich die FIFA ja vorgenommen, ihre CO2-Emissionen zu senken. Bis 2030 soll da eine Halbierung der Emissionen passieren. Das steht in der Klimastrategie, die die FIFA 2021 auf der Klimakonferenz in Glasgow vorgelegt hat. 2040 will die Fußballorganisation sogar klimaneutral sein. Und damals hat FIFA-Chef Gianni Infantino gesagt, man werde erhebliche Mittel investieren, damit die FIFA und der Fußball die Ziele für den Sport erreichen könne.
Ja, wie ernst die FIFA das selbstgesteckte Klimaziel denn nun nimmt, naja, das ist mindestens fraglich. Jedenfalls ist die Organisation nicht unbedingt bekannt dafür, die CO2-Emissionen ihrer Veranstaltungen ja besonders glaubwürdig darzustellen. Bei der Fußball-WM in Katar, da hat die FIFA auf Tickets und im Internet die WM als vollständig klimaneutral beworben. Und 3 Jahre später, also 2025, hat dann das Landgericht Berlin II die FIFA wegen irreführender Werbung zur Fußballweltmeisterschaft 2022 verurteilt. Und die FIFA hätte zwar in ihrer Werbung auf Kompensation von CO2 hingewiesen, aber aus Sicht des Gerichts eben nicht transparent genug dargelegt, in welcher Höhe, wodurch Emissionen entstehen, welche davon reduziert werden und welche kompensiert werden. Und das Gericht hat der FIFA auch verboten, diese Aussagen weiter zu verwenden.
Die Fußball-WM produziert nicht nur jede Menge Emissionen, sie wird wohl auch mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Die gastgebenden Städte sind heute schon 0,7 Grad wärmer als noch in den 1990er Jahren. Und gerade bei den Spielen in Mexiko und im Süden und im Landesinnern der USA besteht die Gefahr, dass Temperaturen von 30 Grad erreicht werden. Die internationale Profispielergewerkschaft FIFPro warnt, dass Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit zu einem echten Gesundheitsrisiko für die Spieler werden können. Spiele bei 28 Grad sollten laut der FIFPro unterbrochen werden. Außerdem hat die Spielergewerkschaft vorgeschlagen, die Halbzeitpausen auf 20 Minuten zu verlängern. Darauf ist die FIFA nicht eingegangen. Das hätte mich auch gewundert, wenn sie es getan hätte. Aber immerhin hat die FIFA feste Trinkpausen von 3 Minuten in jeder Halbzeit eingeführt.
Ja, die britische Initiative Football for Future, das sind Klimaaktivisten, Forscher und Menschen, die im Fußball tätig sind, die warnen davor, dass viele WM-Spielorte wegen extremer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit zunehmend zum Problem für die Spieler werden. An 14 der 16 Stadien werden laut Football for Future schon heute regelmäßig kritische Hitzewerte erreicht und bis 2050 könnten viele Stadien zeitweise sogar so heiß werden, dass Fußballspiele dort nicht mehr sicher ausgetragen werden können.
Und die Analyse von Football for Future ist auch insofern interessant, weil die auch Bolzplätze für Laien in den Blick nimmt. 2 Drittel der Amateurplätze, auf denen Ikonen wie Messi und Mohamed Salah aufgewachsen sind, die werden bis zur Mitte des Jahrhunderts unter unsicheren oder unbespielbaren Hitzebedingungen leiden, heißt es da. Besonders im globalen Süden, wo Ressourcen zur Anpassung an den Klimawandel knapp sind, wird das ein Problem.
Ja, bezeichnend in diesem Zusammenhang fand ich auch eine Aussage von Elliot Arthur Worsop. Der hat Fußball for Future gegründet und er sagte, dies wird die letzte Männerweltmeisterschaft dieser Art in Nordamerika ohne umfassende Klimaanpassung sein. Also die Austragungsorte müssen sich immer stärker auf extreme Wetterbedingungen einstellen und gleichzeitig hinkt der Sport beim Hitzeschutz und auch bei Präventionsmaßnahmen bislang so ziemlich hinterher, zum Beispiel auch im Vergleich zu anderen Bereichen wie etwa Pflegeeinrichtungen. Und dabei gibt es ja längst auch konkrete Vorschläge, zum Beispiel, dass Sporthallen besser gekühlt werden sollen, dass es mehr Schatten in Stadien braucht und auf Trainingsplätzen Nebelduschen bei Laufveranstaltungen oder Spiele und Trainings zu kühleren Tageszeiten zu verschieben.
Anpassung ist wichtig, ja, keine Frage. Aber gerade die großen Fußballclubs müssen beim Klimaschutz noch deutlich mehr machen. Vereine wie Arsenal, Liverpool, Wolfsburg und Werder Bremen zeigen immerhin, dass sich im Fußball langsam was bewegt. Das sind Vereine, die haben eine Klimastrategie und wollen klimaneutral werden. Zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht und dafür machen wir auch eine kleine Ausnahme und greifen ein Thema auf, das nicht aus dieser Woche stammt, sondern aus der Woche davor. In der Podcast-Folge von letzter Woche haben wir das Thema nicht untergebracht, aber das holen wir jetzt nach.
Ja, und darum geht's. Die UN-Generalversammlung hat mit großer Mehrheit eine wichtige Klimaresolution verabschiedet und damit die Verpflichtungen aller Länder zu mehr Klimaschutz gestärkt. Wir sagen gleich noch, wie die Abstimmung genau ausgegangen ist und wer dagegen gestimmt hat. Ich kann schon mal verraten, es sind die üblichen Verdächtigen, aber es sind auch ein paar Überraschungen dabei.
Aber erstmal noch ein paar Worte zum Hintergrund. Die Resolution bezieht sich auf das wirklich wegweisende Klimagutachten des Internationalen Gerichtshofs IGH in Den Haag vom vergangenen Juli. Vielleicht könnt ihr euch an dieses Gutachten erinnern. Es war eine absolute Sensation, denn was der IGH in sein Gutachten reingeschrieben hat, das war deutlich strenger und weitreichender als das, was selbst Optimisten für möglich gehalten hatten. Ich fasse mal kurz zusammen. Laut dem Gutachten haben die Staaten umfassende völkerrechtliche Verpflichtungen zum Schutz des Klimas, und zwar alle Staaten. Verstoßen sie dagegen, können sie zur Rechenschaft gezogen werden, was ja die Tür öffnet für Schadenersatzforderungen. Ja, und wenn es heißt alle Staaten, dann ist damit gemeint alle Staaten, auch die, die aus dem Paris-Abkommen ausgestiegen sind.
Ja, und dieses Gutachten, das von Ländern wie Vanuatu initiiert wurde, ist jetzt von den Vereinten Nationen akzeptiert und bestätigt worden. Oder um es in der Sprache der Diplomaten zu sagen, es wurde willkommen geheißen als maßgeblicher Beitrag zur Klarstellung des geltenden Völkerrechts. Es gab ein paar kleine Änderungen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Vereinten Nationen haben zugestimmt.
Ja, dann lass uns mal gucken, Sandra, wie genau die Abstimmung lief.
Also von den 193 Ländern der UN-Generalversammlung haben 141 mit Ja gestimmt, darunter auch Deutschland. Und 8 Länder haben mit Nein gestimmt. Ich zähle sie mal auf. Belarus, Iran, Israel, Liberia, Russland, Saudi-Arabien, die USA und der Jemen. Ganz überraschend ist deren Ablehnung jetzt nicht. Einige dieser Länder gehören ja zu den größten Öl- und Gasproduzenten der Welt und bei internationalen Klimaverhandlungen treten sie auch schon seit Jahren auf die Bremse.
Ja, und dann gab es noch 28 Enthaltungen, darunter erdölproduzierende Länder wie Katar und Nigeria, aber auch Indien und auch die Türkei. Und das ist wirklich ein bisschen traurig. Die Türkei ist ja Gastgeber der nächsten COP, sollte eigentlich ein bisschen mehr für Klimaschutz sich engagieren. So, und es geht auch noch weiter. In der Resolution wird der UN-Generalsekretär zudem aufgefordert, einen Bericht zu erstellen, wie man dafür sorgen kann, dass die Länder tatsächlich mehr Klimaverantwortung übernehmen. Und dieser Bericht soll nächstes Jahr vorliegen und dann in der Generalversammlung von 2028 behandelt werden. Und da bleiben wir natürlich dran.
Ja, das war das Klima-Update. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. Das waren in dieser Woche Michael Schenk, Dietmar Kurz und Bernhard André. Danke und ein schönes Wochenende für euch alle.
Ja, danke, tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.